Nicht ganz aus russischer Sicht. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. 1955 fuhr Adenauer nach Moskau und bekam nur mündlich versprochen, dass die restlichen deutschen Kriegsgefangenen freigelassen werden. Er ist daraufhin nach Hause gefahren und die Russen haben das gehalten. Ebenso hat auch Kohl im Kaukasus nur mündlich von Gorbatschow die Wiedervereinigung zugesagt bekommen, ohne etwas Schriftliches, weil Gorbatschow sagte, das ist ein schwieriger Prozess, das muss man langsam erst angehen und wir haben die Wiedervereinigung bekommen. Darauf berufen sich die Russen heute, wenn Sie Folgendes anführen, sowohl Baker, der amerikanische Außenminister, als auch Bundeskanzler Kohl und auch Außenminister Genscher haben damals in verschiedenen Verhandlungen zu Protokoll gegeben, es werde keine Erweiterung der NATO nach Osten geben. Baker sogar wörtlich, nicht um einen Inch wird die NATO sich nach Osten ausdehnen. Darauf berufen sich die Russen heute. Aber nein, es gab nie einen Vertrag darüber.
Okay. Und die Osterweiterung fand dann trotzdem statt, wie wir wissen, 1997. Aber Russland hat lange stillgehalten.
Das war natürlich ein anderes Russland. Das war damals Präsident Jelzin und nicht Putin. Jelzin hat sich sehr stark dem Westen genähert. Gleichwohl hat er auf einem Gipfel in Helsinki und auch später in seinen vielen Gesprächen mit Bill Clinton gegen diese Osterweiterung geschimpft. Und vor allen Dingen hat er, wie man heute nachlesen kann im Clinton-Archiv, damals gesagt, wenn ihr die Ukraine anfasst, dann ist das ein Konfliktpunkt mit uns. Da kommen wir nicht zusammen. Das ist ganz, ganz schwierig. Das lässt sich nicht mit uns machen. Das heißt, schon unter Jelzin gab es auch die Vorbehalte. Dann gab es ab da, vor allen Dingen bei Putin und Medvedev in den späteren verschiedenen Militärstrategiepapieren immer wieder den Hinweis, dass die NATO eben doch der Hauptfeind Russlands geworden sei.
Gut, jetzt könnte man, wenn man auch gerade die Ukraine anspricht, natürlich auch, wird ja auch häufiger gemacht, auf das Budapester Memorandum verwiesen von 1994. Da hat die Ukraine sich verpflichtet, alle Atomwaffen abzugeben. Immerhin drittgrößte Atommacht weltweit, hinter Russland und USA waren die. War ich ganz erstaunt, als ich das gelesen habe. Und im Umkehrschluss wurde ihr die absolute Bündnisfreiheit zugesichert.
Das ist in der Tat richtig. Das Budapester Memorandum umfasst nicht nur die Ukraine, sondern auch Belarus, also Weißrussland und Kasachstan. Das ist deshalb so wichtig, weil ja auch in Kasachstan im Moment Vorgänge sind, die wir noch nicht bemerken, weil die Kasachen auch Angst haben, dass ihr nördliches Territorium sowas Ähnliches wird wie die Ostukraine. Und allen dreien wurde zugesagt, die Unverletzlichkeit der Grenzen. Und insofern ist das, was dann passiert ist, ein Bruch des Budapester Memorandums. Aus russischer Sicht gibt es da eine interessante Sichtweise. Ich habe das auch mit dem russischen Generalstab mit Vertretern diskutiert. Die sagen, erstens hat das ja Jelzin unterschrieben, das ist heute nicht mehr gültig. Der war sowieso derjenige, der das Land zerstört hat. Zweitens hat das keine Rechtswirksamkeit, es ist ja nur ein Memorandum. Und in der Tat sagen Völkerrechtler, die Rechtswirksamkeit ist sehr, sehr schwer abzuleiten aus diesem Memorandum. Aber ein Memorandum ist etwas, was sozusagen ein Glaubensakt ist und man kann in dem Fall jetzt Russland nicht mehr glauben.